Hallo, herzlich willkommen zu Talk Up, dem Podcast für junge Unternehmer. Nach einer langen Pause wieder zurück. Es ist echt viel passiert in den letzten Wochen bei mir. Wir haben einen Werbespot gedreht, wir sind in einer neuen Dokumentation, voll in der Produktion. Da gibt es übrigens gerade auch eine Kickstarter-Kampagne. Der Film heißt Prayers to Nothing. Könnt ihr mal auf Kickstarter schauen, beziehungsweise ich werde euch den Link dazu auch in die Show Notes packen. Aber heute geht es nochmal um ein Startup, um ein Startup im Bereich digitale Produkte. Und zwar gibt es meine App im medizinischen Bereich. Ich habe mich da mit Linda unterhalten. Linda ist die Gründerin dieses Startups und sie wird euch jetzt gleich im Podcast ein bisschen erzählen, um was es da geht und vor welchen Herausforderungen die gestellt sind. Das sind nämlich ganz andere als bei einem Produkt. Gerade ein medizinisches Produkt hat dann ganz andere Voraussetzungen und das in eine App zu konvertieren, ist nochmal eine größere Herausforderung. Das alles und noch viel mehr bei diesem Podcast.
Aber vielleicht erstmal ganz kurz, ich habe mich so ein bisschen durchgelesen durch die Webseite, die so ein bisschen aussieht wie so ein amerikanisches E-Business-Startup mit App und so. Doch, das war so der erste Eindruck. Passt da schön so rein, also entsprechend professionell. Genau, erzähl mal, was ist eure Produktidee, mit was habt ihr euch selbstständig gemacht?
Genau, also die Firma heißt Mindable, die App heißt also die Firma heißt Mindable Health, die App heißt Mindable. Es ist eine therapeutische App für Menschen mit Angststörungen, speziell momentan auf Panikstörungen und Agoraphobie fokussiert. Das kennt man unter Platzangst, also Angst vor weiten Räumen, engen Räumen, Menschenmengen. Und genau, da geht es, also es ist quasi ein therapeutischer also ein Therapieplan, der von unserem Partner entwickelt wurde, der so ein Therapiemanual geschrieben hat. Und im Großen und Ganzen geht es darum, dass man die Wartezeiten überbrückt bis zur Therapie. Also momentan wartet man 5 bis 6 Monate im Durchschnitt, wenn man das erste Mal einen Therapeuten konsultiert hat, bis man dann wirklich mit der Therapie beginnen kann. Und darunter leiden natürlich die Patienten sehr speziell, aber auch die Therapeuten, die ja eigentlich helfen wollen und im Prinzip andauernd jemanden wieder nach Hause schicken müssen. Und da haben wir halt versucht, eine Win-Win-Situation zu kreieren und digitale Medien dazu zu nutzen. Und in der App können eben die Patienten direkt mit der Therapie beginnen. Also das ist der gleiche Therapieplan, den sie auch in der Therapie machen würden. Und dann können sie entweder den vollständig machen oder können auch dann mit dem Therapeuten später weiterarbeiten. Und die App kann auch während der Therapie dann weiterverwendet werden.
Wie muss man sich so einen Therapieplan vorstellen, wenn man jetzt damit noch nicht in Kontakt gekommen ist? Also was bringt es einem, wenn man so eine App hat? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es fängt quasi an, dass man als erstes mal psychoedukative Inhalte hat. Das heißt, man lernt erstmal, was ist Angst, wieso habe ich Panikattacken, welche Verhaltensweisen sind förderlich, welche nicht. Und dann geht es eigentlich direkt in die Konfrontation. Das heißt, man muss sich dann erstmal mit den eigenen Körpersymptomen auseinandersetzen. Das ist so ein Thema, wo Menschen mit Panikstörung oft Probleme mit haben, also mit der Herzrate, die Schwindel, das macht denen einfach Angst, weil sie dann immer das Gefühl haben, es passiert gleich was Schlimmes und dann ist meistens so der Auslöser für die ganze Panikattacke. Und irgendwann hat man eben Angst, Panikattacken zu bekommen, weil die sind ein furchtbares Erlebnis, das will man nicht und dann versucht man eben auch Dinge zu vermeiden, Situationen zu vermeiden, wo es vielleicht wahrscheinlich ist. Das heißt, es geht eigentlich am Anfang erstmal darum, wieder sich wohlzufühlen mit den Symptomen und zu merken, dass die halt nicht gefährlich sind, wie viele das dann auch denken. Und dann geht es darum, sich wieder in die Situation zu begeben, vor denen man Angst hat, die man halt aufgrund von diesen Panikattacken dann vermeidet. Typischerweise ist es dann so eine Zugfahrt oder eine Menschenmenge im Kaufhaus oder auch ein weiter Raum wie ein Wald oder ein großes Feld. Das sind alles Situationen, wo eben Hilfe nicht so schnell verfügbar ist, falls man dann vielleicht doch eine Panikattacke hat. Genau, und man geht eben dann in diese Situationen. Und normalerweise sollte man da eigentlich auch immer einen Therapeuten dabei haben. Zumindest ist es hilfreich, einfach emotional für die Unterstützung. Und dadurch, dass wir den Therapeuten ja nicht haben, und in der Therapie ist es auch oft so, dass der Therapeut gar keine Zeit hat, jetzt mit jedem Patienten mitzugehen. Wir haben halt auch nicht 3 Stunden Zeit, jetzt mit jemandem ständig durch ein Kaufhaus zu laufen. Dafür haben wir ein Voice Companion, so ein Sprachcompanion entwickelt, die dann basierend auf dem eigenen Angstniveau immer wieder so Motivationssätze einspielt oder sagt und ein bisschen Instruktionen gibt, dafür sorgt, dass man eben nicht irgendwie Vermeidungsverhalten anwendet. Und genau, also nimmt ein bisschen die Rolle vom Therapeuten ein und kann halt eben auch auf die emotionale Lage des Patienten tatsächlich dann reagieren. Genau.
Okay. Also es ist quasi so ein Unterstützer, wo einen die ganze Zeit begleitet durch die
genau.
durch den Alltag auch.
Nicht durch den Alltag, es ist tatsächlich
die konkrete Therapie.
Genau, es ist die konkrete Therapie. Das heißt, es wird immer schnell verwechselt, dass, oder auch teilweise wollen es die Patienten ganz gerne, dass man irgendwie so ein, ich habe Angst, ich will jetzt sofort jemanden, der mich beruhigt. Und das wiederum ist halt das, was die Angst dann langfristig fördert. Und deswegen machen wir auch das exakt gar nicht. Also wir sind nicht der Panik-Button, sondern wir sind die aktive Therapie, wie man das langfristig wegkriegt. Und dazu gehören unangenehme Teile und dafür haben wir eben auch diesen Sprachcompanion entwickelt, damit diese unangenehmen Teile machbar sind. Und teilweise braucht man eben nur ein paar Konfrontationen, also 5 bis 10 Sitzungen und dann ist schon signifikant besser, nur überhaupt mal diese Sitzungen zu machen, überhaupt mal sich dann wieder ins Kaufhaus zu trauen, das ist dann oft das Problem.
Okay.
Und da setzen wir eben an, also nicht wieder so eine Management-App zu werden, die dann eigentlich falsche Techniken lehrt langfristig und die Angst eigentlich nur hält, statt sie wegzukriegen.
Okay. Verstehe. Jetzt ist es ja ein sehr, sehr spezifisches Thema eigentlich, wo man jetzt vielleicht nicht so direkt draufkommt. Und das finde ich immer so das Interessanteste, weil das für viele, glaube ich, die sagen, ich will mich selbstständig machen, das ist die schwierigste Sache dann, okay, mit was mache ich mich selbstständig? Wie seid ihr auf die Idee gekommen in dem Bereich? Hat jemand von euch Psychologie studiert? Oder?
Mein Hintergrund ist in Psychologie.
Ah, okay.
Ich habe dann aber relativ schnell zu Design gewechselt, dann als UX-Designer und User-Researcher bei IBM 3 Jahre gearbeitet und da im Prinzip angefangen oder da noch ein bisschen vertiefter dann das auch weitergemacht, zu versuchen, diese 2 Themen irgendwie zu verbinden. Da halt auch irgendwie so ein bisschen eine Marktlücke gefunden. Die Psychologie studieren sind häufig dann doch nicht auf der Entwicklerseite unterwegs und andersrum, keine Ahnung von Psychologie. Und so war das eigentlich ganz gut kombinierbar. Und ich habe im Master schon 2 Projekte zu dem Thema gemacht. Einmal eine App für Soldaten zur Prävention von posttraumatischen Stressstörungen, die auch der Bundeswehr eingesetzt wird gerade.
Ah, cool.
Also es ist ein Projekt von jemand anders, wo ich mitgearbeitet habe. Es war so mein erster Schritt in das Feld. Dann habe ich auch mal ein therapeutisches Spiel für Zwangsstörungen entwickelt. Und so kam dann halt auch die Idee, jetzt das zu machen. Und als ich dann meinen Co-Founder getroffen habe, der Entwickler ist, war dann die beste Kombi da, um das Ganze halt dann wirklich auch in die Tat umzusetzen.
Genau, wie ist es dann entstanden? Du hattest dann so ein bisschen die Idee.
Genau, die ist und dann geschlummert für mehrere Jahre in meinem Hinterkopf. Bis ich dann halt meinen Kollegen gefunden habe, der im Prinzip bei IBM auch gearbeitet hat als Entwickler. Und der auch total Bock auf Startup hatte. Er hatte voll Interesse an dem Thema Psychologie. Und so haben wir dann zusammen eben angefangen, ein bisschen nebenher und dann sind wir im September letzten Jahres Vollzeit reingegangen.
Und wie war euer Weg dann quasi? Habt ihr euch kennengelernt und dann ist ja der Next Step, wie realisiere ich das jetzt, das Ganze? Ihr hattet einen Job, also habt ihr direkt gesagt, okay, geile Idee, Job, ciao und let's go.
Nee, wir haben ungefähr ein halbes Jahr so nebenher gearbeitet. Wir haben auch erst ein anderes Projekt probiert, um erstmal zu schauen, okay, passt das eigentlich mit uns zwei, dass wir, also passt es einfach von der Chemie auch, dass wir das machen, halten wir den Druck auch aus. Und dann haben wir das Projekt im Prinzip sein lassen und sind dann direkt in das Eigentliche reingegangen, was wir wirklich vorhatten, eben das Jetzige. Und dann hatten wir uns eigentlich für einen Accelerator beworben, also prinzipiell am Anfang so ein bisschen auf gut Glück, dachten noch nicht wirklich, dass wir da reinkommen, aber dachten, wir machen mal ein Pitch-Deck, was auch das erste Pitch-Deck kostet immer am allermeisten Nerven. Und dann haben wir das abgeschickt und sind tatsächlich da reingekommen und ab September ging es dann da halt Vollzeit los und dann hatten wir auch gar nicht mehr so die Wahl.
Verstehe, und das war schon das Exit, oder?
Das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt gehen wir Vollzeit rein und kündigen. Also das heißt, wir hätten wahrscheinlich noch vielleicht 3, 4 Monate das mehr nebenher gemacht, aber das war eigentlich ziemlich gut, dass wir da so den also die Entscheidung war halt da, entweder gehen wir jetzt da rein oder wir gehen nicht da rein. Und wir hatten beide jetzt auch nicht mehr dann so Lust auf große Unternehmen.
Okay.
Sind dann halt reingegangen.
Sehr cool. Und ihr seid dann, dadurch habt ihr dann über das Programm auch Büroräumlichkeiten bekommen und konntet so dann, oder habt ihr erstmal nochmal von zu Hause gearbeitet?
Wir sind dann nach Berlin gezogen für 3 Monate,
okay.
Weil das Programm halt da war und hatten dann dort auch ein Büro. Und jeden, also wir hatten 150 Mentoren, wovon dann halt circa 15 am Ende halt wirklich Vollzeit für uns da waren, denen wir auch viel interagiert haben und hatten eigentlich jeden Tag Workshops in der Zeit.
Okay.
Und dann im Januar, also nee, von September bis Dezember war es genau. Und dann sind wir wieder hier zurückgezogen. Und in der Zeit hatten wir uns für Exist beworben und haben dann das Büro hier an der HDM bekommen.
Okay, sehr gut. Das heißt, das erste war quasi nochmal ein anderes Programm und dann das... Genau. Exist Bundesförderung quasi.
Das ist genau eine Startup-Förderung, Gründerstipendium. Damit sind wir quasi bezahlt für ein Jahr. Wir haben 3-mal Gehalt und noch ein paar, ein bisschen extra Funding für okay. so alle möglichen Ausgaben, die es dazu gibt.
Das heißt, so eine klassische Förderungsrunde hattet ihr noch gar nicht mit eurem.
Nee.
Das ist quasi immer so von Programm zu Programm.
Ja, also da hatten wir Glück. Also es war halt ziemlich lange auch unklar, ob wir jetzt Exist bekommen oder eben nicht. Und Exist, da ist die Voraussetzung, dass man nicht gründet. Also man darf erst gründen, sobald man das Stipendium in der Tasche hat.
Das heißt, ihr seid, also ihr durftet davon noch nicht gegründet haben und genau. jetzt seid ihr aber schon gegründet.
Genau, jetzt sind wir gegründet. Wir haben direkt am zweiten Tag nach Exist Stipendium statt gegründet. Im Prinzip, weil... Also das war halt immer so das Hin und Her. Wir hatten Angel-Investoren, die schon bereit gewesen wären zu investieren. Wir haben auch schon mit vielen VCs zu der Zeit gesprochen. Aber wir hatten ja dann das Glück, dass wir gar kein Geld aufnehmen mussten. Und bis nächsten April müssen auch kein Geld aufnehmen. Und das ist natürlich Gold wert.
Und ihr startet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber auch schon mit eurem Release von eurer App, startet ihr auch quasi schon während dem Exist-Programm. Das heißt,
ja, genau.
im Idealfall müsst ihr nie mehr Geld aufnehmen als...
Ja, wahrscheinlich nicht, weil das halt dann am Ende des Tages doch ein Medizinprodukt ist und die Saleswege sind da länger. Und, aber es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also es kann sein, dass es durch die Decke geht in den nächsten paar Monaten. Es kann aber auch sein, dass es relativ lange dauert, weil wir, die App wird empfohlen durch über Therapeuten und Ärzte.
Okay.
Und da ist halt ein Vertrauensprozess im Gange. Und zusätzlich erwarten die oft eine klinische Studie. Die Studie dauert mindestens ein halbes Jahr bis Jahr. Also eine Effektivitätsstudie. Okay. Eine Studie kannst du erst machen, wenn dein Produkt fertig ist. Medizinproduktzertifizierung ist sehr aufwendig. Also kann sein, dass das halt auch sich einfach ein bisschen zieht in den ersten 2 Jahren.
Das heißt, euer nächster Plan ist, im November ja, zu releasen, die November App grundsätzlich mal, aber dann ist die noch gar nicht, oder wie muss man sich das dann vorstellen, in dem speziellen Fall, man kann sich einfach auf die App Stores stellen und dann let's go, oder wie sind eure nächsten Wege, bis ihr dann in den klassischen Vertrieb quasi gehen könnt?
Also wir haben im Mai schon eine Alpha gelauncht, dann eine Beta, okay. Die aber nur verschlossen war, halt mit einzelnen Zugangscodes bzw. mit E-Mail-Freischaltung. Man darf nämlich nicht auf den App Store, wenn man kein Medizinprodukt ist. Und dafür braucht man eine CE-Zertifizierung. Ich weiß nicht, CE, wenn du mal darauf achtest, das findest du auf jedem digitalen Produkt. Das ist dieses runde Zeichen. Das gibt es eben auch für Medizinprodukte. Das heißt, wir werden im Prinzip vom TÜV geprüft.
Okay.
Und da geht es einfach darum, ein Qualitätsmanagementsystem zu haben, eine gewisse Sicherheit an den Tag zu legen und halt auch zu beweisen, dass das, was man sagt, dass die App kann, auch wirklich kann.
Okay. Das heißt auch, was ihr im Backend macht, also was ihr in eurem Unternehmen macht, euer Projektmanagement oder...
Ja, das ist auch da
drin. Okay. Und wie funktioniert? Das heißt, ihr müsst jetzt, wenn ihr das release, müsst ihr erstmal quasi nochmal diese medizinische Studie über 1,5 Jahre machen circa?
Nee, das ist jetzt nicht. Wir haben totales Glück. Wir sind also eine relativ niedrige Risikoklasse.
Okay.
Dementsprechend konnten wir uns erstmal selbst zertifizieren. Wir haben jetzt das CE-Zertifikat und können direkt auf den Markt im November. können wir wirklich auf den App Store, okay. Weil wir haben halt schon diese im letzten halben Jahr diese ganze Dokumentation schreiben müssen.
Okay, das verstehe. Ist
ein halbes Buch, was man da schreiben muss. Einfach jeden einzelnen Prozess definieren, genau überlegen, was passiert, wenn irgendwie einem unserer Patienten was passiert, welcher Prozess wird angestoßen, was ist, wenn wir Risiken von irgendwo von anderen Wettbewerbern hören, müssen wir auch entscheiden, wie es sich uns dann betrifft, ob wir was anders machen müssen. Überhaupt mal evaluieren, welche Risiken es alle gibt. Also all so ein Zeug. Und das haben wir jetzt schon gemacht. Wir müssen aber nochmal dann in eine höhere Klassifizierung. Das ist ein bisschen komplizierter. Es ist momentan eine Gesetzesänderung da und die macht es uns ein bisschen
schwerer. Okay, und das heißt, es ist halt gerade schön.
Wir sind gerade so ein bisschen in der im alten Gesetz, bis dann nächstes Jahr Mai das neue Gesetz endgültig in Kraft tritt, wo wir dann neu zertifiziert werden müssen. Und da bereiten wir uns jetzt parallel schon drauf vor.
Okay, verstehe. Das heißt, es ist ein sehr, sehr hoher administrativer Aufwand eigentlich dahinter, bevor man entweder mit App starten kann, beziehungsweise auch danach weiterführend.
Genau.
Wie seid ihr aktuell aufgestellt? Du hast voll kurz erzählt, dass ihr auch einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin habt.
Genau, also wir haben im Exist-Team quasi noch einen dritten dabei, okay. Der unterstützt uns in der Entwicklung, den haben wir quasi durch Exist dann gefunden,
okay.
Weil die uns halt angeraten hatten, dass wir doch noch eine dritte Person mit ins Boot nehmen und es sowieso für maximal 3 eben dieses Stipendium gibt. Und da hatten wir dann total Glück, ihn dann zu finden, der uns jetzt schon seit April quasi unterstützt.
Okay,
sehr gut. Im Zuge dessen, was natürlich auch super ist, weil also ein klassischer Mitarbeiter ist er nicht, sondern
okay, quasi ein Gründungsmitglied.
Genau.
Stehe, ja. Okay, ja, sehr cool. Also, was ich da als erstes so denke, wir ganzen Filmer oder sonstigen Selbstständigen haben groß Katastrophe DSGVO, wir müssen so viel Administrative machen und du erzählst schon im ganzen Buch, das ist natürlich nichts. Ich meine, DSGVO ist für euch wahrscheinlich auch relevant.
Das ist ja
auch aber ist genau.
Das ist so, okay. Also es ist, in DSGVO sind halt gewisse Standards, die macht man einfach und dann ist man die DSGVO-konform. Also es ist jetzt nicht das Komplexeste der Welt. Man muss es halt machen.
Ja, genau.
Und viele mögen es halt nicht machen.
Das ist halt der Aufwand, halt ja.
So. Aber es ist jetzt in unserem Bereich natürlich auch extrem wichtig, dass wir auf Datenschutz achten.
Ja.
Also wir haben sogar nochmal einen höheren Standard, weil wir medizinische Daten haben.
Okay.
Die sind hochsensitiv. Und da haben wir eh nochmal einen höheren DSGVO-Standard, den wir erfüllen müssen.
Ja. Genau, wir hatten vorher auch kurz nochmal angesprochen, wie ihr, beziehungsweise wörtlich gesprochen, wie ihr den Vertrieb plant.
Mhm.
Das ist eigentlich auch eigentlich der wichtigste Punkt. Da steht, seid ihr zertifiziert, das Produkt ist fertig.
Hilft auch nichts, wenn es keiner kauft.
Genau. Wie würde das ablaufen? Das war schon mal angesprochen über Psychotherapeuten. Ist es der einzige Weg und vor allem muss man auch erstmal eben an die rankommen, genau.
Genau, also wir haben viele Interviews auch durchgeführt, um überhaupt erstmal zu testen, ob der Vertriebsweg funktioniert. Und genau, also wir werden quasi verschrieben werden über die Ärzte und Therapeuten am Anfang noch im Selbstzahlermodell. Das heißt, die Therapeuten geben es einfach quasi ihren Wartelistenpatienten weiter, nutzen es vielleicht sogar mit ihren Patienten, die sie in Therapie haben. Also das Feedback haben wir auch schon oft bekommen, was sie gar nicht erwartet hätten, aber sie haben uns gesagt, ja, Hausaufgabentool, wir nutzen eure App einfach parallel, funktioniert auch für uns. Das ist natürlich eine Win-Win. Das heißt, wenn wir einmal einen Therapeuten haben, dann haben wir mehrere Use Cases, mehrere Patienten von den Therapeuten.
Okay, sehr cool.
Genau, und dann gibt es natürlich Hausärzte, die kriegen die Panikpatienten immer als allererstes mit, erkennen es nicht unbedingt immer, aber relativ häufig und können dann eben auch was mitgeben, was natürlich für Ärzte total wichtig ist, weil die fühlen sich wahnsinnig unwohl, nichts mitzugeben und am Ende geben sie Beruhigungsmittel mit, was der Tod ist bei Angststörungen. Also das sollte man absolut nicht machen. Aber wissen ja auch nicht, was sie tun sollen. Ne? Dementsprechend sehen wir da auch einen ganz großen Vorteil, da reinzugehen. Ist aber nochmal ein komplizierterer Vertriebsweg.
Okay.
Und wir platzieren uns eben halt in verschiedenen, also auf Kongressen, in verschiedenen Fachzeitschriften und gehen eben so mit an die Therapeuten ran.
Okay.
Als valide App im Prinzip, die jetzt nicht wieder so eine App Store App ist, die jeder runterladen kann, sondern die auch wirklich dann mit Zugangscode beschrieben wird.
Okay, das heißt, ihr seid an sich eher im Vertrieb B2B, wenn man so will.
Genau, es ist im Prinzip ein B2B2C-Produkt. Und später wird es auch von der Krankenkasse dann übernommen, zumindest ist das Langzeitziel. Da spielt uns jetzt die Politik gerade ganz gut in die Karten, weil ab nächsten Jahr Apps verschrieben werden dürfen.
Ah, okay.
Da gab es eine Gesetzesänderung, die ist gerade in den ganzen Beschlüssen drin. Und wird dann, also da kann man dann in so einen Fast-Track reinkommen, man muss CE-Zertifizierung haben, man muss gewisse Sicherheitsstandards haben, man wird evaluiert und dann sagt BfArM, okay, diese App kann verschrieben werden und es geht dann gleich von allen Krankenkassen und alle Ärzte und Psychologen können das dann direkt machen. Was früher dann immer so war, dass man halt zu jeder einzelnen Krankenkasse hinrennen muss.
Okay.
Und da haben wir halt Glück, jetzt gerade zeitlich gesehen, versuchen da jetzt reinzukommen und dann haben wir auch viel früher also ein interessanteres Bezahlmodell, weil natürlich der Selbstzahlermarkt in Deutschland, was Medizin angeht, jetzt nicht so hoch ist, wie jetzt zum Beispiel in den USA.
Ja. Plant ihr auch, euch zu internationalisieren mit der App?
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also die App ist jetzt schon Englisch-Deutsch. Wir haben immer darauf geachtet, dass alles geht, abgesehen davon, dass ja in Deutschland auch nicht jeder Deutsch spricht. Und die App ist ja auch zugänglich in ganz Europa. Wir im Vertrieb gehen wir jetzt erstmal, schauen wir erstmal, ob es in Deutschland funktioniert und dann werden wir innerhalb von Europa erstmal expandieren und dann auch in die USA. Aber USA braucht natürlich auch nochmal, also da muss man dann schon eine Investitionsrunde machen, okay, weil man da halt schon viel an Marketing dann investiert. Und da ist unser Businessmodell dann auch mehr endkonsumentenorientiert.
Okay, also quasi direkt Vertrieb.
Wahrscheinlich. Also nicht ganz sicher, aber da ist halt der Selbstzahlermarkt auch viel, viel höher.
Okay. Hier in Deutschland heißt es, ihr macht eigentlich gar keine direkte Werbung im Sinne von über Social Media oder E-Mail-Newsletter oder so.
Doch auch ein bisschen halt. Also nicht so, dass wir da jetzt also wirklich super viel investieren, aber ein bisschen schon, weil natürlich auch von der anderen Seite, die ja wiederum, also die die Patienten, wenn die von der App hören, können die ja wiederum auch zu ihrem Arzt und Therapeuten gehen und den Rückwärtsvertriebweg machen eigentlich. Also,
verstehe, klar. Ja.
Von dem her ein bisschen, aber jetzt nicht übertrieben viel. Ja. Also wir werden jetzt nicht die sein, die irgendwo Poster aufhängen. An der U-Bahn-Station wahrscheinlich.
Dafür ist wahrscheinlich auch der Markt einfach, oder beziehungsweise ist zu spezifisch das Produkt. Oder wie
Angststörungen sind ziemlich...
Markt zu sehen, wenn man so will.
Ist die zweit... größte, also zweitverbreiteste mentale Störung nach Depression, aber auch nur knapp hinter Depression und jeder Zehnte leidet an einer Angststörung.
Okay, also unterm Strich eigentlich
10%.
Theoretisch eigentlich schon auch was man als Plakat aufhängen könnte, nicht zu viel Verlust.
Ja, könnte man schon. Ja, das ist schon 15%. Also ist relativ viel.
Ja.
Und halt auch hohe Komorbiditätsraten. Das heißt, viele, die Depressionen haben, haben auch Angst und andersrum. Also 80% aller Angstleute haben noch eine andere Störung dazu.
Verstehe. Ja, sehr cool. Also sehr, sehr, sehr spannendes Thema, weil es auch ein ganz anderer Bereich ist als bisher. Yeah. Und viel mehr so Voraussetzungen mit Zertifikaten und so weiter. Wo ja nicht bei jeder Gründung eigentlich mit dabei sind. Wenn man ein Produkt hat und entwickelt, dann hat man meistens keine gesetzlichen Voraussetzungen. So ist es natürlich auch ein bisschen so, wie geht man da erstmal voran, um auch vielleicht nicht irgendwas zu übersehen, was ich eigentlich hätte machen müssen.
Ja, ja. Also da braucht man auf jeden Fall gute Coaches. Also wir haben durch das Success-Stipendium eben auch ein Coaching-Budget gehabt, was extrem hilfreich war, was die CE-Zertifizierung anging. Wir haben halt extrem viele Mentoren, die uns dann helfen. Also ohne Mentoren in dem Bereich ist es auch fast unmöglich. Also man braucht halt doch auch die Kontakte. Und da hat uns der Accelerator natürlich sehr, sehr weitergeholfen. Speziell, weil er auf digitale Gesundheit fokussiert war und wir eben nur Leute in dem Bereich dann auch hatten, die halt da Expertise hatten und eben auch in diesem ganzen regulatorischen. Weil am Ende des Tages hat man Gesetzestexte und die muss man lesen und die sind nicht kurz. Und auch nicht unbedingt einfach zu verstehen. Und diese Gesetzestexte gelten sowohl für einen Herzschrittmacher als halt eben auch eine App wie unsere. Und sich da rauszufieseln, was jetzt was bedeutet, allein an der Terminologie ist ohne Experten dann schon fast unmöglich.
Und vor allem wahrscheinlich ist es auch nochmal die Gesetze aktuell geschrieben, eher auf den Herzschrittmacher als auf die App.
Genau, das auch. Alle Beispiele sind halt klassisch Medizin, nicht chirurgische Handschuhe, ein Skalpell, also oft halt auch auf Hardware bezogen, also ganz wenig auf Software. Das heißt, viel auf Produktionsketten und Qualitätsmanagement, das bei den ganzen, also bei dem ganzen Verpackungsweg und etc., was da nicht alles schiefgehen kann, was halt oft bei einer Software komplett wegfällt.
Ja.
Also.
Was nicht dann wiederum der Vorteil
ist. Was wiederum einfacher ist, aber sich halt dann rauszufieseln, was man, was dir jetzt auf einen zutrifft oder nicht, genau, ist halt dann irgendwie manchmal schwieriger. Ja.
Verstehe, ja. Nee. Genau. Ja. Finde ich sehr interessantes Produkt. Wahrscheinlich auch ein schwieriges, so drüber zu reden in der Werbung, weil wie spricht man es tatsächlich an?
Ja.
Aber ich fand eigentlich so eigentlich ganz, ganz gut. Und ja, ich glaube, wie gesagt, die Webseite spricht sehr für sich. Mir ist sehr gut gefallen.
Die wird nochmal ganz geändert.
Ja.
Ja, wir haben ein komplettes Branding-Konzept aufgestellt mit ganz eigenen Figuren, ganz eigenen Illustrationen. Also wir machen auch viel mit Illustrationen, achten sehr stark auf Design, damit es konsumentenfreundlich ist. Auch, weil wir halt oft sehen, die Produkte, die medizinisch sind, sind furchtbar zum Benutzen und die, die halt wunderschön sind, sind halt null medizinisch. Mhm. Und da haben wir halt den Vorteil, beides zusammenbringen zu können und wollen halt nicht irgendwie eine App, die halt medizinisch funktioniert, aber am Ende halt dann auch keinen Spaß macht. Deswegen haben wir da speziell sehr stark auf Branding und Design geachtet.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das ist sehr interessant. Ich denke gerade jetzt, wenn es darum geht, Sachen zu machen, wo eben diese Zertifizierung oder so brauchen, aber ich finde es auch immer interessant, wie die verschiedenen Vertriebswege sind von den einzelnen Leuten. Social Media ist nicht das Allheilmittel im Vertrieb.
Nee, es funktioniert auch, aber ist nicht das Einzige, wenn man, also B2B ist halt doch nochmal eine andere Schiene. Ja.
Ja, das war die Folge mit Linda über ein Produkt, das etwas anders herangegangen werden muss als die letzten Produkte. Wir haben gelernt, Social Media kann viel. Lorenzo, die Folge, da haben wir darüber gesprochen, wie man auch organisch Umsätze generieren kann in dieser Folge in einem eher B2B, vielleicht auch ein bisschen B2C-Produkt, haben wir gelernt. Social Media ist aber nicht immer das einfachste und der richtige Weg. Vielleicht immer das Einfachste, vielleicht nicht immer der richtige Weg. Ich packe euch die Links, die Social Media Kanäle und so weiter von Mindable in die Box unten, damit ihr die alle nochmal nachschauen könnt und dann auch nochmal selber schauen könnt, was ist das für ein Unternehmen. Und außerdem bekommt ihr auch meinen Instagram-Account unten in die Box. Da bekommt ihr immer mit, wenn eine neue Folge kommt. Wie ihr merkt, das ist komplett unregelmäßig. Ich hoffe, dass es irgendwann mal klappt, dass ich es regelmäßig hinbekomme. Ich bin gerade in Berlin. Wir drehen für Mercedes. Und genau, haben viele Nachtdrehs, deswegen jetzt gerade ein bisschen Zeit. Und dachte, ich mache jetzt endlich mal den Podcast fertig, damit er noch vor Weihnachten online kommt. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Davor kommt definitiv nichts mehr. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann erst oder hören uns erst im neuen Jahr wieder. Mit euch einen guten Rutsch. Bis dann. Ciao.